Wir haben jetzt hier auch den Liedermacher, den Frontmann mit seiner charakteristischen rauen Stimme am Telefon. Hallo Heinz.
Hallo.
Auf deiner Internetseite wirst du als akustische Randfigur bezeichnet mit Ska, Punk, Porker, Rock. Außerdem steht auf deiner MySpace-Seite wohl kaum eine andere Band kann derzeit einen solchen Cocktail anbieten. Punk, Samba und Ska-Walzer, Tango, Rock und Polka, Latin Grooves im 7/8-Takt, gute Laune und trotzdem politisch. Ja, das haben wir ja gerade auch gehört und irgendwie scheinst du schon so eine Art Klassiker hier zu sein auf Radio Dreieckland, auch wenn man dich vielleicht nicht überall kennt, aber hoffentlich bald, denn im März kommst du her. Was ist das Besondere an deiner Tour?
An der Tour ist eigentlich eine ganze Menge besonders. Also zum einen ist natürlich das Fortbewegungsmittel. Wir sind nämlich mit dem Fahrrad unterwegs hauptsächlich. Also wir haben zwar natürlich einen Tontechniker, der irgendwie das Equipment nachfährt, aber die Band bewegt sich im Moment gerade mit dem Fahrrad durch die Republik. Und die zweite Besonderheit ist, dass es eigentlich ein riesiges Benefizprojekt ist zugunsten von Flüchtlingen, bei denen wir dann eben abendlich die Spenden weiterreichen an den Rechtsschutz von Pro Asyl und die lokalen Flüchtlingsgruppen, aber vor allem eben versuchen, diesen völlig unmenschlichen Umgang mit diesen Leuten, die ja in höchster Not hierher kommen und einfach so behandelt werden, dass es gar nichts mehr mit Grundgesetz und Demokratie noch zu tun hat, ein bisschen an die Öffentlichkeit zu tragen, denn das weiß kaum jemand.
Wie viele Kilometer bist du jetzt schon gefahren? Von München bist du gestartet Anfang Januar?
Also ich habe es mir ehrlich gesagt gar nicht, ich habe gar kein so ein Tacho, so ein schönes, wo das drauf ist. Zum einen und zum anderen hatten wir so ein paar Pannen und sind auch nicht alle Strecken immer durchgekommen, aber ich glaube schon, dass wir ungefähr 1500, also 1500 Kilometer sowas gefahren sind jetzt schon. Ungefähr am 6. Januar bin ich in München los und dann über Dresden, polnische Grenze, Berlin, Lübeck, dann nach Kiel hoch.
7000 Kilometer hattest du dir vorgenommen, du hast aber gesagt, du würdest die sportliche Seite jetzt ein bisschen vernachlässigen zugunsten der menschlichen Seite. Du wolltest einfach mehr Zeit haben, den Leuten zu begegnen, vor allem in den Asylheimen.
Genau, also wir haben halt gemerkt, dass wenn wir das einfach immer durchfahren, ist es so, dass uns wenig Zeit bleibt für die Begegnung mit den Flüchtlingen. Zum anderen ist es so, dass es oft sehr, sehr schwer ist, überhaupt eine Erlaubnis zu bekommen, in die Lager und die Heime reinzugehen. Insbesondere in die, da gibt es ja unterschiedliche. Es gibt manche, die sind staatlich und dann gibt es welche, die gehören Wohlfahrtsverbänden, so wie Arbeiterwohlfahrt oder Diakonie. Und dann gibt es vor allem eben auch so radikal privatisierte, die ja so richtig in Hände von Bauunternehmer und sowas gelegt worden sind. Und das sind eigentlich meistens die schlimmsten, weil die natürlich gewinnbringend arbeiten wollen. Das heißt, je schlimmer die Zustände in dem Heim sind, umso besser verdienen sie dran. Und besonders die versuchen ja irgendwie reinzukommen, um das zu thematisieren. Und das ist manchmal erst in letzter Minute möglich. Und dann müssen wir noch schnell die Fahrroute ändern und solche Sachen. Also was das Fahrradfahren betrifft, ist da so eine etwas unberechenbare Komponente rein. Mhm. Aber wir fahren trotzdem im Schnitt 50, 60 Kilometer am Tag ungefähr.
Man kann euch auch begleiten, da schließen sich immer wieder Leute an.
Ja, immer wieder, ja. Mhm. Und da gibt es also jetzt eine, früher gab es eine Streckenplanung, nachdem wir die immer über den Haufen werfen mussten, gibt es jetzt auf der Homepage eine Kontakttelefonnummer und da kann man anrufen und sagen, Mensch, wann startet ihr morgen, ich möchte mitkommen oder so, und dann wissen wir eigentlich in der Regel Bescheid und sagen das weiter.
Hm. Und ihr holt die Flüchtlinge oder die Bewohner der Asylantenheime, holt ihr auch auf die Bühne bei euren Auftritten dann abends, wie wird das aufgenommen?
Sofern die überhaupt eine Ausgangserlaubnis haben, das ist ja immer etwas anders als gedacht, weil sie kommen ja oft an und haben ja noch nicht mal Geld für einen Drink oder sowas und schämen sich dann oft. Jetzt haben wir mittlerweile die Spendengelder, die reinkommen, schon direkt eingesetzt, um ihnen halt Freigetränke oder sowas noch zu geben wenigstens. Es ist ein paar Mal passiert und es war wunderschön. Also wir hatten vor allem in Neuruppin, das ist in der Nähe von Berlin, ist eigentlich so eine Ecke, wo man immer sagt, naja, gut, Flüchtlinge, sie können ja auch mal eine Wohnung, aber bei mir sollen sie nicht in die Nähe. Also es gibt so eine wirklich latente Ausländerfeindlichkeit da. Mhm. Und es war sehr gut besucht und da kam eben auch ein afghanischer Sänger und Gitarrist auf die Bühne und hat halt auch das deutsche skeptische Publikum bezaubert. Und das war natürlich... großartig. Oder wenn eben dann getanzt wird und wenn dann so die großen schwarzen Männer aus Kenia mit den kleinen, dicken mazedonischen Frauen da irgendwie eine Kiste Sohle aufs Parkett legen, das ist dann auch immer ganz klasse. Und da merkt man einfach, da vermischt sich dann ein bisschen die Kultur und das ist toll. Da gibt es Gespräche dann zwischen den Deutschen und den Flüchtlingen und so ein bisschen das, dann passiert das, was wir eigentlich wollen.
Ja. Du machst es ja jetzt nicht zum ersten Mal, sondern nennst das Ganze den moralischen Triathlon. 2008 bist du zu Fuß gelaufen, 956 Kilometer von Dortmund nach Reutlingen. Dann ein Jahr später bist du geschwommen, 848 Kilometer sehe ich hier auf einem schlauen Zettel durch die Flüsse, um auf Umweltprobleme vor allem aufmerksam zu machen. Und dieses Jahr ist das Fahrrad dran. Du sagst es, dein Fortbewegungsmittel hängt auch immer davon ab, was dir gerade am Herzen liegt oder worum es gerade geht.
Ja, das ist ich habe das Ganze eigentlich begonnen, weil meine Freundin so eine tolle Arbeit macht, nämlich sie arbeitet mit schwerstbehinderten Kindern zusammen. Mhm. Und dann habe ich gedacht, also ich habe halt den Unterschied gemerkt, dass ich eigentlich davon lebe, kritische Worte zu machen, und sie tut tatsächlich etwas ohne Applaus, gesellschaftlich kaum anerkannt. Und da habe ich plötzlich gemerkt, dass ich unzufrieden mit mir werde und auch was tun wollte. Und dann habe ich mir halt so überlegt, welche drei Dinge in der Gesellschaft wirklich dringend geändert werden müssen, damit wir überhaupt mal so eine Wendung ins Bessere und hinkriegen auf der Welt und vor allem in unserem Land. Und dann ist mir das halt eingefallen, dass die Verantwortung der Besitzenden gegenüber den Besitzlosen, also Thema Obdachlosigkeit, Armut, der Umgang mit der Natur und der Umgang einfach oder das Miteinander von Kulturen und Religionen. Und dazu habe ich immer so eine Sportart gewählt, wo jeder mitmachen kann. Mhm. Und hatte mir also so ursprünglich romantisch natürlich überlegt, dass man im besten Fall sogar eine kleine Revolution hinkriegt, wenn man das gut macht. So.
Also ich habe gesehen, medial bist du ganz gut vertreten im Internet, ne?
Ja, ja. Das ist ganz okay.
Und wie ist es mit den Kosten? Du nimmst ja Spenden statt Eintritt für deine Konzerte und willst auch Unterstützung von den Kommunen. Ist es da abhängig von der politischen Ausrichtung der Kommunen, inwiefern da die unterstützt wird?
Das ist ganz seltsam, ehrlich gesagt. Ist uns schon bei den letzten Auftritten aufgefallen. Zum Beispiel haben die hatten wir in Bayern vor allem Unterstützung von der CSU, die das übernommen hat, die ja sonst mit den übrigen Inhalten, glaube ich, überhaupt nicht zufrieden war, wo ich aber davon ausgehe, dass da auch Flüchtlingsschicksale hinterstehen. Das heißt, dass das zwar bei aller konservativen Grundeinstellung so war, dass vermutlich die Bürgermeister, die Leute, die uns da geholfen haben, wahrscheinlich auch mal geflohen sind. Zwar irgendwie nach dem Krieg dann aus Ostpreußen oder aus Schlesien, aber die das eigentlich wissen, wie es Flüchtlingen geht auf der Welt. So habe ich mir das so ein bisschen zurechtgesponnen, dass das eventuell damit zusammenhängt. Wir haben mittlerweile von allen Parteien Unterstützung. Wir haben viel von der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Und ich habe aber den Eindruck, das hängt von den Menschen ab und gar nicht mehr von den Parteien. Also Leute, die das eben in irgendeiner Form damit in Berührung gekommen sind und sagen, okay, so geht das einfach nicht, egal was ich sonst denke. Ne? Mhm. Und das ist mit den Unkosten so, das ist eine relativ teure Tour für uns, weil wir haben ja eben, wie gesagt, die Begleitfahrzeuge, da müssen wir natürlich die ganzen Plakate, dann haben wir unterwegs die Reparaturen der Fahrräder. Ich muss meinen Mitmusikern so eine Aufwandsentschädigung zahlen, damit die überhaupt ihre Miete zahlen können zu Hause und so. Mhm. Aber es rechnet sich trotzdem. Wir nehmen allerdings schon Eintritt, aber es ist so, wenn einer das nicht zahlen kann, kann er irgendwas geben. So. Wir haben das gemacht, weil wir in Berlin mal bei 400 Zuschauern 450 Euro Spenden hatten und mich das einfach so geärgert hat. Und wir hatten jetzt zum Beispiel bei der gleichen Anzahl Zuschauern 3200 Euro Spendeneinnahmen in Berlin. Das ist einfach so ein Unterschied. Aber wie gesagt, es wird keiner ausgeschlossen. Wenn einer hinkommt, hat absolut kein Geld, möchte aber durch seine Präsenz das unterstützen, dann darf er natürlich trotzdem reinkommen. So, ne? Und für die Besserverdienenden gehe ich nochmal mit dem Stiefel rum und kriege dann normalerweise auch nochmal ein Sümmchen zusammen.
Und diese Spenden gehen direkt an Pro Asyl. Und zeigst du da nichts für dich ab oder deine Band?
Na, wie gesagt, die Unkosten. Es gibt eine feste Unkostenpauschale, das sind ungefähr 600 Euro pro Konzert, die wir im Moment haben. Mhm. Das kommt auch ungefähr hin. Also zum Beispiel im Februar haben wir einen Wagen weniger, müssen wir einen Mietwagen nehmen. Das ist sehr teuer mit dem Bus, ne? Das ist irgendwie so ungefähr, kommt das hin. Und der ganze Rest wird als einfach weitergegeben. Mhm. Und ich denke mal, also wie gesagt, es geht noch bis zum 4. April, dass wir da bestimmt 50.000, 60.000 Euro zusammenkriegen, wenn es so weiterläuft. Ne? Mhm.
Und von den Hotels werdet ihr auch eingeladen oder gesponsert oder wie sieht das aus, wo ihr übernachtet?
Zum Teil, ja. Also es ist so, dass wir die anrufen, das ist ja immer so der Hauptpunkt eigentlich. Wir haben unglaublich viel Organisation. Ich fahre immer so einhändig Fahrrad und telefoniere immer noch 4 Stunden nebenbei, so muss man sich vorstellen. Und wir versuchen natürlich, dass wir das irgendwie alles gering halten und ja, es klappt manchmal klappt es nicht. Wenn es nicht klappt, ist doof, weil dann müssen wir natürlich irgendwie 200 Euro Hotelkosten fallen da an und so. Aber wir haben eigentlich ganz gute Erfahrungen gemacht, auch so mit Leuten, die uns privat irgendwo übernachten lassen oder so. Das geht natürlich auch alles. Also wir mussten jetzt, glaube ich, auf der Tour erst zweimal oder sowas dann zahlen, ne?
Du wirst ja als unter anderem in der Presse als linksradikal, als Weltverbesserer und Sozialromantiker bezeichnet. Inwiefern trifft das auf dich zu?
Ich würde sagen, also linksradikal, weiß ich nicht genau. Ich würde sagen, ich bin halt so ein, wenn man mich schon so philosophisch einordnen will, dann bin ich vielleicht so ein relativ radikaler Humanist. So, ne? Mhm. Es geht mir eigentlich um die Menschenrechte. Und es geht mir nicht darum, mit Gewalt Dinge durchzudrücken. Das widerspricht zu meinem Weltbild. Deswegen ist linksradikal vielleicht etwas übertrieben. So, es decken sich natürlich viele so in Anführungszeichen linke Werte auch mit meinen. Aber es gibt da auch Dinge, wo ich ganz anders denke. Sozialromantiker, ja, ich bin schon romantisch, aber Romantik heißt ja nur, dass man an die Kraft einer Idee glaubt. Das heißt, dass eine Idee so viel Kraft hat, dass sie tatsächlich was verändern kann. Das wird von manchen als romantisch abgestempelt, aber die Geschichte beweist ja, dass das durchaus ja auch möglich ist. Also insofern würde ich da nichts dagegen haben, mich so zu bezeichnen. Und Weltverbesserer, das hat natürlich so was total Lächerliches an sich, aber es ist schon so, dass ich viele Dinge, die ich sehe, nicht für gut finde und gerne so in meinen Möglichkeiten das verbessern möchte. Also ich würde sagen, mal abgesehen von dem schlechten Ruf dieses Wortes, warum nicht? Warum soll man nicht versuchen, irgendwas zu verbessern?
Hm. Deine Überzeugung ist ja auch, der Einzelne kann was tun. Und die Tour soll man nicht als Propaganda, ausschließlich als Propaganda für dich selber sehen, oder? Du tust es schon für andere.
Ja, für mich selber könnte ich ganz anders Propaganda machen. Da müsste ich nicht meine armen Oberschenkel so strapazieren. Und also das ist natürlich Quatsch. Wobei das natürlich auch von Leuten, die das Projekt nicht mögen oder mich nicht mögen, natürlich sehr leicht behauptet werden kann. Mhm. Da kann man sich nicht wehren gegen solche Vorwürfe natürlich.
Deine Geschichte ist ja auch nicht ganz ohne Tragödien verlaufen. Du hattest selbst eine Krebsdiagnose vor 4 Jahren und warst ein Jahr obdachlos, sagst du. Mhm. Und hast sogar den Zivildienst verweigert. Warum hast du den Zivildienst verweigert? Und was hat diese Krankheit, was hat die mit dir gemacht?
Also damals mit dem Zivildienst war das eigentlich so, ehrlich gesagt bin ich da aus Bequemlichkeit in so eine blöde Situation reingerutscht, gar nicht. Erstmal war es völlig unpolitisch. Ich habe gedacht, ich habe sowieso Glück, wenn ich irgendwo genommen werde mit einer tollen Stelle, und habe dann eine Stelle als Topf- und Kesselspüler bekommen. Und das hat mir so wenig Lust gemacht, bin ich erstmal die ersten 4 Tage nicht hingegangen und dann bin ich gleich abgeholt worden von Feldjägern. Das war alles damals noch ein bisschen strenger. Und da hatten sie mir da die ganzen Töpfe und so übrig gelassen und meinen, ja, dich kriegen wir schon ins Arbeiten. Und das ist so ein Ton, den, da habe ich zu viel Lehrer und zu viel autoritäre Erziehung in meinem Leben erfahren, dass ich da nicht allergisch reagieren will. Und da habe ich gesagt, naja, so nicht, ne? Und dann habe ich mich gleich erstmal krank schreiben lassen, ganz unverschämt, und bin dann strafversetzt worden in ein Altersheim. Und das war eben sehr unmenschlich geführt in meinen Augen. Und da habe ich mit einer Frau, die entmündigt worden war von ihren Kindern, bin ich halt shoppen gegangen, so ein bisschen Eis essen gegangen, habe sie einfach mitgenommen, ohne um Erlaubnis zu fragen. Und dann hat mich der Chef von dem Altersheim halt vor versammelter Mannschaft zusammengefaltet. Und dann habe ich ihm gesagt, er hätte jetzt 2 Tage Zeit, sich zu überlegen, was für ein Turner mit mir umgeht, und habe den Dienstwagen genommen, bin nach Hause gefahren. Ne? Und das geht natürlich alles überhaupt nicht. Und habe dann gleich eine Anzeige bekommen wegen schwerer Befehlsverweigerung mit Haftandrohung und so. Hm. Und dann habe ich plötzlich hingesetzt und gedacht, das ist ja irgendwie komisch, das ist ja auch, wie schnell man da im Gefängnis landet. Und habe dann mal so rechtlich geguckt und habe gesehen, das ist Militärgerichts und das hat eigentlich mit demokratischer Gesetzgebung nichts zu tun. Und dann habe ich mir überlegt, Demokratie mit Ausnahme, ist das überhaupt noch Demokratie oder was ist das? Und dann war ich schon in dieser politischen Mühle drin. Und und habe dann einfach gekämpft. Es gab Verhöre, ich wurde da ja ständig abgeholt, meine Beziehung ging in die Brüche. Am Ende war es so, dass ich zwar verurteilt, aber gleichzeitig gesundheitlich ausgemustert wurde. Das heißt, ich musste da irgendwie nicht mit einer Strafe rechnen. Aber ich war halt dann so schon am Rand der Gesellschaft und hatte einen offenen Brief geschrieben und dachte, ich tauche unter. Dass ich den Sprung nicht mehr richtig in den reingekriegt habe und dann direkt in so eine Obdachlosigkeit getrudelt bin. Mhm. Das war irgendwie einfach erstmal so naiv reingestolpert und dann den politischen Gehalt erkannt und dann aber es ist eben, und dann irgendwann wirklich obdachlos einfach gewesen. Und da kriegst du den Sprung zurück natürlich schwer. Du kriegst keine Jobs ohne Wohnsitz, kein Wohnsitz ohne Kaution zahlen zu können. Da ist man dann schnell in so einer komischen Mühle drin. Und die Krebserkrankung, ja, wie hat die mich beeinflusst? Also ich bin natürlich sehr dankbar, dass ich es überlebt habe. So. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn man plötzlich merkt, dass das Leben zeitlich begrenzt sein kann. Man weiß es ja immer, aber man hat das nicht begriffen meistens. So. Dann hat man eigentlich keine Lust mehr auf Zeitverschwendung. Das heißt, man möchte die Zeit, die man hat, möchte man einfach gut einsetzen. Und dazu gehört, glaube ich, auch einfach Dinge, die man als Unrecht erkennt, anzugehen und zu sagen, okay, hier kann ich in irgendeiner Form wirken, hier kann ich auch vielleicht zurückgeben, ne? Dass ich noch eine Weile auf der Welt bleiben darf und die Welt genießen darf. Es gibt Menschen, die sind so in Not, die können auch nichts genießen, für die kann ich mich jetzt so und so einsetzen. Und das war sicherlich schon vorher in mir vorhanden, aber ich glaube, dass die Krebserkrankung das nochmal so auf den Punkt gebracht hat.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Du kannst noch ein bisschen Werbung machen für deine Tour.
Wir haben tolle Gäste, den Jess Jochimsen und Manfred Maurenbrecher noch und Strom und Wasser. Genau, im Vorderhaus. Und wer immer sich informieren möchte oder uns helfen möchte, mit Flyer verteilen, mit noch zusätzlich Werbung mitfahren, also es gibt viele Möglichkeiten, der guckt am besten auf www.tausendbrücken.de, 1000 als Zahl geschrieben und Brücken mit UE. Und da ist auch Kontakttelefon und alles dabei.